Schwarz hören.
Ich sitze heute mit einem sehr jungen Mann am Tisch. Der hat mal meinen Moderationsstil bei einer Veranstaltung, und zwar Coram Publico, als dragonische Eleganz bezeichnet. Aber Herr Czajer, so merkt man sich, was die Politiker sagen.
Das spricht ja auch im positivsten Sinne für Sie, weil Sie schaffen bei denen, wo es wichtig ist, auf die Tube zu drücken.
Ja.
Und Sie haben an dem Tag dafür gesorgt, dass, weil ich der letzte Redner war, die Zuhörer dann doch noch am Abend an den Grill gekommen sind. Und das haben Sie durchaus charmant gemacht. Und das darf man dann schon sagen.
Absolut. Also ist ja auch eine besondere Formulierung. Sie haben immer bestanden, das muss mal auf die Website. Jetzt kommt's auf die Website. Also
wunderbar.
Spätestens jetzt, das war mindestens der Anlass, miteinander zu reden.
Weil das ist ja dann das Tempo der Berliner Verwaltung.
Inwiefern?
Na, das ist ja ewig her, wo ich das gesagt habe.
Das mag
habe.
Sein, aber mit Verwaltung habe ich ja nur gar nichts zu tun.
Aber es dauert genauso lange, bis es auf der Webseite landet.
Es muss den richtigen Anlass haben, Herr Czajer.
Das klingt.
Wobei ich ja durchaus doch mal in der Berliner Verwaltung war, weil ich ja mal Pressesprecherin des Berliner Wirtschaftssenators war. Wissen Sie das eigentlich?
Ich habe Ihre Biografie gelesen.
Oh, der Wahnsinn. Da habe ich natürlich als Pressefrau und Medienfrau versucht, ein bisschen Bewegung reinzubringen. Aber das ist ein anderes Kapitel der Geschichte. Das Schöne ist ja, solche griffigen Bemerkungen, die merkt man sich ja dann wirklich, ne? Den Bierdeckel, glaube ich, das war doch eine FDP-Geschichte, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ich verstehe, dass man das mit der FDP verbindet, weil es ist einfach niedrig und gerecht. Es geht um ein gutes und faires Steuersystem, aber es war tatsächlich Friedrich Merz, der das mal auf einen Bierdeckel geschrieben hat.
Aber in der Partei waren Sie ja auch mal.
Da habe ich mal angefangen und habe quasi vieles lernen dürfen. Und dann habe ich mich weiterentwickelt und bin Mitglied der FDP geworden.
Ich meine, das klingt jetzt leicht sarkastisch mit dem Weiterentwickeln. Sie lächeln dabei auf. Was war der wahre Grund?
Der wahre Grund damals war, ich bin mit tatsächlich 13 in die Schülerunion eingetreten, Jugendorganisation der CDU. Da ging es immer um Bildungs- und Schulthemen, dann Junge Union. Und dann recht früh, das war der Bankenskandal, 2001 mit aktivem und passivem Wahlrecht in die CDU und bin dann Bezirksverordneter geworden. Und das war was anderes, auf einmal Realpolitik zu machen in einem Bezirks- und Kommunalparlament und für Themen zu ringen und Mehrheiten sich zu organisieren, als wenn du das nur in einer Jugendorganisation machst. Da gab es tatsächlich inhaltliche Differenzen und schwierige Punkte in der Bildungs- und Jugendpolitik. Das waren beides meine Bereiche, die ich verantwortet habe. Das hat dann nicht mehr mit meinen Vorstellungen übereingestimmt, wie meine eigene Partei dazu stand. Und dann musste ich für mich eine Entscheidung treffen. Stehe ich hinter den Überzeugungen, die ich habe, oder nicht, und hinter den Vorstellungen, die ich und Erwartungshaltungen, die ich an meine Partei hatte. Und auch das hat nicht mehr gestimmt. Und dann bin ich aus der CDU ausgetreten und habe ein Jahr lang mich politisch gar nicht engagiert, sondern war politischer Beobachter und habe aber immer gedacht, du willst nicht kommentieren, so aus dem Off, so weil es vom Spielfeld ran sagen, jetzt den Ball links, rechts, sondern eigentlich willst du selber laufen und das Tor schießen und was machen und bewegen. Und dann war naheliegend, du bist und bleibst ein politischer Mensch. Und damit war die FDP in der Nähe zur CDU für mich natürlich programmatisch das Naheliegendste. Und dann ging es zur FDP.
Jetzt hau ich mal drauf. Aus heutiger Sicht, wo die FDP weder in Berlin vertreten ist, noch im Bundestag mittlerweile, war das die falsche Entscheidung?
Nein, weil ich habe die Entscheidung nie bereut. Weil die FDP hat mir immer imponiert dafür, dass sie im Zweifel sich auch selbst aufgegeben hat, wenn es für die Haltung und die politische Meinung das Richtige war. Und wir haben oft auf Dinge hingewiesen, die 2-3 Jahre später dann leider so eingetreten sind oder wo man in der Rückschau gesehen hat, das war richtig. Uns ging es immer mehr um das Land als um die eigene Partei, weil wir selber auch in der Wirtschaft und im eigenen Leben schaffen können und deshalb die Politik nicht als Versorgungsmandat brauchen. Es ging nicht um die eigenen Karrieren, sondern es ging tatsächlich um die Überzeugung, was zu bewegen. Und deshalb sage ich heute noch, auch wenn ich mir die Politik von Friedrich Merz anschaue, die Politik von Kai Wegner in Berlin, der immer gesagt hat, er steht gegen Vergesellschaftung und jetzt die Vergesellschaftung mit seinem Koalitionspartner vorantreibt, der immer gesagt hat, er möchte keine Ausbildungsplatzabgabe haben und die Unternehmen entlasten, der jetzt eine Ausbildungsplatzabgabe einführt. Ich kann das nicht mit meinen Überzeugungen und deshalb sind wir oft auch nicht in Regierung gelandet, sondern in der Opposition geblieben. Auch in der schwierigen Zeit heute sage ich, für mich alles richtig. Ich bin und bleibe Mitglied der Freien Demokraten und habe nie gedacht, dass das falsch war, weil ich habe es nicht für meine eigene Karriere gemacht.
Aber wenn man gesellschaftlich was bewegen will, dann aber doch, dass zumindest in der Form der Partei sich so entwickelt, dass die irgendwie keine Sonne mehr sieht und möglicherweise auch, ich sag's jetzt sehr salopp, dass sich möglicherweise auch nicht ändert in unserer politischen Landschaft heutzutage. Wäre es nicht gut, mit diesen Überzeugungen dann doch sich in einer anderen Partei zu engagieren?
Sie beschreiben etwas, was mich umtreibt. Also welche Perspektive hat die FDP, die einen ganzheitlichen Liberalismus vertritt in Deutschland? Wir sehen in Europa, dass es am linken und am rechten Rand linke und rechte Kräfte im Liberalismus gibt, in diesem Spektrum. Und wir eigentlich überall zwei Parteien haben, die diese Werte vertreten, aber nicht eine wie die Freien Demokraten in Deutschland. Hm. Das ist die große Herausforderung für uns, quasi das konservativ-bürgerliche und das Linksliberale in einer Partei zu verbinden. Und das in diesen Zeiten, in denen wir gerade ja die gesellschaftlichen Spannungen erleben. Die Gefahr, dass wir zu einer politischen NGO abrutschen, die treibt uns doch alle um in dem Spannungsfeld. Und deshalb ist es doch jetzt umso wichtiger, nicht von Bord zu gehen, sondern dafür zu kämpfen, dass es einem Land eine Partei gibt, die für Grundfreiheits- und Bürgerrechte eintritt. Und wie wichtig so eine Partei ist, will ich nochmal erinnern. In den Tagen der Pandemie, wo wir von Schließungen, Sperrungen, Masken tragen, jeden Tag neue Meldungen gekriegt haben, waren es die Freien Demokraten, die für die Grundfreiheits- und Bürgerrechte gekämpft haben, die dafür gekämpft haben, dass wieder Lockerungen in diesem Land eingetreten sind, dass wir wieder in Geschäfte gehen konnten, die Gastronomie aufmachen konnte, dass man in den Baumarkt gehen konnte, dass man wieder mehr in das alltägliche Leben, dass die Schule wieder geöffnet wurde, die Kitas wieder stattgefunden haben. Wir haben für jeden diesen Schritt gekämpft, weil die Freiheit auf einmal nicht mehr selbstverständlich war. Und die Freiheitsgrund- und Bürgerrechte in diesen Zeiten zu verteidigen, auch die Meinungsfreiheit, die von vielen Seiten gar nicht mehr gegeben ist, das ist Aufgabe der Freien Demokraten und dafür werde ich kämpfen. Ob wir dafür gerade die richtige Mannschaft haben, die das im Augenblick schafft, ich habe da meinen Zweifel dran. Aber die FDP wird in diesem Land mehr denn je gebraucht in der Mitte der Gesellschaft, gerade wenn es darum geht, aus der Mitte wieder Politik zu machen und nicht nur den Extremen unsere Parlamente zu überlassen. Aber selbst bei uns in der FDP ist ja die Frage, wo gehen wir politisch hin? Bei uns ist es eben der Versuch, dass wir uns alle in der Mitte halten. Aber wir haben schon auf dem Bundesparteitag gesehen, dass es etwas eher linksliberalere Milieu die Entscheidung herbeiführt. Und damit natürlich der ein oder andere schlechtere Ergebnis gekriegt hat oder nicht mehr im Bundesvorstand gewählt wurde. Liberal ist ja für jeden auch ein Begriff, wo er sein Leben rein projizieren kann. Und das bedeutet aber eben auch, dass ich die Freiheit, die ich habe, durchaus und auch die Freiheit des anderen akzeptiere, bis an eine gewisse Grenze. Nämlich da, wo die Freiheit des anderen beginnt, hört meine auf. Das ist der gesellschaftliche Konsens, über den man sich austauschen muss. Es gibt immer eine Grenze. Das heißt nicht, dass jeder machen kann, was er will. Aber es kann jeder leben, wie er möchte. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Und dass in unserem Land, in einem Rechtsstaat natürlich auch das Regelwerk eines Rechtsstaates gilt. Und das heißt hier in diesem Land zum Beispiel gilt das Grundgesetz und nicht die Scharia. Und deswegen hat sich jeder, der sich hier an unser Grundgesetz hält und mit den Werten unseres Landes identifiziert, der ist für mich willkommen. Aber wenn er dagegen verstößt, dann muss er eben auch die volle Härte unseres Rechtsstaates erfahren. Man muss sich eben entscheiden, in welcher Welt man dann lebt und wie man sich in diesen Fragen verhält.
Im Moment ist die Politik so ein bisschen im Hintergrund im Tun des Sebastian Chaya.
Naja, ich bin auch stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Berlin. Ich bin verantwortlich in meinem Direktwahlkreis am Wannsee, auch dort in der FDP im Ortsverband Ortsvorsitzender. Ich mache also Kommunal- und Lokalpolitik in Berlin. Bin politischer Beobachter, würde sagen, in der Boxengasse geparkt und Sie merken es vielleicht auch noch mit Leidenschaft und Lust an der Sache, jederzeit bereit, mich in die Verantwortung nehmen zu lassen und wieder auch an vorderster Stelle zu engagieren.
Im Moment ist Ihr Augenmerk dann offenbar eher auf eine andere berufliche Entwicklung sozusagen gelegt. Sie haben ja auch was Ordentliches gelernt.
Im Augenblick schaue ich natürlich auch schon auf meine FDP. Wir haben in gut einem Jahr Landtagswahl in Berlin, 2026 im September wird gewählt. Also genau genommen in einem Jahr.
Da wollen Sie ja wieder rein ins Abgeordnetenhaus, oder?
Genau, da muss meine Partei mehrere Fragen beantworten. Wer wird Spitzenkandidat und wie stellen wir uns auf? Wenn ich ihr heute eine Empfehlung geben dürfte, dann würde ich immer davon sprechen, dass das eine Mitgliederbefragung werden müsste, wo man die breite Basis befragt, wie man sich am besten aufstellt, weil wir stehen vor der größten Herausforderung für unsere Stadt Berlin und dafür braucht es auch ein gutes Team, auch in unserem politischen Lager. Und ich glaube, dass es auch an der Zeit ist, dass wir viel stärker die Diversitäten abbilden und es bedeutet eben auch mit einer Doppelspitze anzutreten in Berlin. Auch das würde ich meiner FDP hier in Berlin empfehlen. Das sind so Diskussionen, die wir jetzt führen müssen. Sie sind die Erste, die das gehört von mir. Genau da müssen wir jetzt auch unsere Hausaufgaben machen.
Und beruflich heißt das jetzt im Moment für Sie?
Beruflich bin ich gelernter Elektroinstallateur.
Ja.
Und ich bin ja dann mit dieser Ausbildung quasi quer eingestiegen in die Projektentwicklung und Immobilienwirtschaft. Habe das mein ganzes Leben lang auch neben der Politik gemacht, auch mit allen Transparenzregeln und Angaben, die dazugehörten.
Man muss ja noch sagen, für alle anderen, die nicht in Berlin leben, das Berliner Abgeordnetenhaus ist ja ein Halbtagsparlament.
Ja, das ist ein Streit zwischen den Parlamentariern. Die Freunde in der CDU sagen gerne Halbtagsparlament, weil sie alle noch gerne ihre Jobs machen und damit immer entschuldigen, dass sie nicht hinreichend anwesend sind.
Deswegen.
Wenn Sie sich die Entschädigung anschauen und die Debatte darum, dann ist es eigentlich ein, wie soll ich sagen,
Dreiviertelparlament. Gut, ja. Dann treffen wir uns in der Mitte dieser Halb- und Ganztagsgeschichte.
Aber für das, was man da auch an Entschädigung kriegt und die Aufgabe in dieser Stadt ist groß genug, sollte man das sehr ernst nehmen. Und auch als Vollzeitparlament, als Parlamentarier sehen.
Und jetzt
aber. Weil es ist eine große Ehre und Verantwortung, das auf Zeit machen zu dürfen. Also ich habe das jedes Mal für mich, wenn ich in dieses Haus gegangen bin, habe ich gesagt, das ist eigentlich eine große Aufgabe und ein großes Geschenk und eine Verantwortung, dass man die Stadt, in der man lebt, in der man groß geworden ist, aufgewachsen ist, selbst wenn man hier nur dazugezogen ist, aber man hat die Chance, was mitzugestalten, zu diskutieren, was wirklich auch bleibt. Das hat mich immer ziemlich berührt, wenn ich ins Parlament gegangen bin.
Und beruflich kann man das jetzt, was Sie jetzt tun im Moment, auch so als Projektentwicklung allgemeiner Natur beschreiben?
Genau. Und dann habe ich Projektentwicklung gemacht, auch im Bereich von Wohnungsbau und dergleichen. Und das mache ich jetzt auch. Bin wieder zurückgegangen quasi in die Immobilienbranche, wo ich Projektentwicklung und Beratung mache.
Sie sind ja wirklich ein Berliner, in Berlin geboren.
Das bin ich, ja.
In Ostberlin damals, am südöstlichen Rand.
In Mahlsdorf, ja.
Ja, das heißt, Sie sind einer der wenigen richtigen Berliner. Es gibt ja nicht mehr so viele richtige Berliner. Ich zum Beispiel bin nicht hier geboren und aufgewachsen. Ich darf ja nicht sagen, dass ich Berlinerin bin. Ich sag's auch nicht.
Also
bin
jeder kann. Das ist ja das Schöne an der Stadt. Ich finde ja, du kannst Berliner werden.
Ja, aber wenn Sie wirklich...
Probier mal Münchner zu werden oder Hanseat.
Also ich fühle mich in Berlin sau wohl. Ich lebe das ist fast 50 Jahre hier, aber ich bin Thüringerin. Das ist ja was anderes.
Auch, das ist ja auch eine Verbundenheit zur Heimat.
Ja.
Aber trotzdem würde ich sagen, es gibt nicht viele Orte und Städte, wo du sagen kannst, das bin ich jetzt, das kann ich werden. Deswegen habe ich den Vergleich mal gerade gemacht. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass man Berliner werden kann.
Ich meine, wenn ich es jetzt doch irgendwann mache, dann sage ich, Chaya hat gesagt das.
Ja, unbedingt.
So, ungefähr. Na, so machen wir das dann. Ja? Genau. Ja. Also, ein Mensch, der im Osten geboren wurde, allerdings eben 83, schon 6 Jahre später, ist die Mauer gefallen. Fühlen Sie sich trotzdem noch so als Ossi, wenn Sie jemand fragen würde, was Sie sind?
Ich habe damals natürlich die DDR anders erlebt, als sie zum Beispiel mein Bruder erlebt hat, der 8 Jahre älter ist. Ich habe sie aber schon sehr bewusst erlebt, weil ich in einem katholischen Elternhaus groß geworden bin und das zu DDR-Zeiten, wo weder mein Bruder noch meine Schwester in den Pionieren organisiert waren. Das war schon mal das Erste. Da hat also keiner ein Halstuch getragen oder war organisiert. Meine Mutter als Krankenschwester in einem katholischen Krankenhaus und meine Eltern überzeugt gegen das System, mit einer Selbstverständlichkeit auch die Lehrergespräche meiner Geschwister nicht in der Schule, sondern zu Hause zu führen vorm Kreuz im Wohnzimmer. Also klare Meinung und Position vertreten.
Die Lehrer sind gekommen?
Ja, das aber auch immer zum Nachteil der eigenen Kinder, also was meine Geschwister in der Schule ertragen mussten, was uns aber unsere Eltern dadurch mitgegeben haben, auch an Haltung und Rückgrat und Meinung. Vielleicht war das auch mit ein Grund, wieso mein Bruder und ich dann irgendwann uns für die Politik entschieden haben. Aber dadurch habe ich das schon ziemlich bewusst erlebt, weil es auch immer wieder Thema am Tisch zu Hause war, am Küchentisch in der Auseinandersetzung. Und bin dann 90 eingeschult worden und 90 in der Schule war natürlich schon das komplette neue Schulsystem, sodass ich weiß, was DDR ist. Ich weiß, wie sich das für diejenigen, die unter Druck oder erdrückt wurden angefühlt hat, durch Erzählungen von meinen Eltern und auch durch Erlebnisse, die ich selber als Kind schon bewusster wahrgenommen habe. Aber für mich war die Frage nie im Übrigen, bist du Ost oder West? So, die hat sich für mich gar nicht mehr gestellt. Für mich war das immer Berlin. Und wenn dann irgendwie jemand gesagt hat, das ist ja so weit weg, da jetzt irgendwie nach Hoppegarten oder Mahlsdorf zu fahren, sage ich so umgekehrt, genauso weit weg. So, also, ja.
Da ist was dran.
So. Und ich habe immer gesagt, ja, also Mahlsdorf, das ist das Dahlem des Ostens, ja. Und im Übrigen die Pro-Kopf-Verschuldung noch geringer als im wirklichen Dahlem.
Und doch spüren Sie nicht so einen Unterschied, eben auch in Ihrer politischen Tätigkeit?
Aber natürlich gibt es einen Unterschied.
Also bei solchen älteren Menschen wie bei mir, ich bin die Hälfte meines Lebens im Osten sozialisiert, die knappe Hälfte. Und finde es sehr produktiv, für mich sehr gut in meiner Entwicklung, beide Gesellschaftssysteme entwickelt zu haben. Ich habe eine andere Kindheit und Jugend verbracht als Sie. Da spielte Kirche und solche Dinge überhaupt gar keine Rolle. Also spätestens, wenn Sie mit solchen alten Menschen wie mit mir zu tun haben, dann denke ich, ist da was zu spüren mit Ost-West? Oder sind das alles Menschen, die zwar so alt sind wie ich, aber 89 geboren, sage ich immer. Also es gibt ja Zeitgenossen, die tun so, als hätten sie vor 89, selbst wenn sie so 50er-Jahrgänge sind, kein Leben gehabt.
Also ich spüre das jetzt gar nicht, jetzt sie auch im Übrigen überhaupt nicht, auch wenn ich Ihre Biografie ja
auswendig gelernt habe.
Das fühlt sich für mich überhaupt nicht so an oder so, dass
okay.
Man das so sagen könnte, wird sie da...
Wo würden Sie mich einordnen?
Ich ordne mich ein.
Oder weil Sie sagen, das wäre es nicht.
Ich ordne gar nicht nach Ost und West ein. Das ist vielleicht eine Frage auch von Generationen. Und ich bin ja nun eine, die mit der ersten Klasse gleich auch dieses West-Berliner Schulsystem, muss ich mal so sagen, West-Berliner Schulsystem bekommen hat. Und ich bin ja damit groß geworden und gewachsen. Und es wird ja auch viel zu wenig die Geschichte der DDR im Schulunterricht vermittelt. Die ist ja fast gar nicht existent.
Zumal die differenziert. Entwicklung. So sehe ich es zumindest. Wenn jemand was über den Osten weiß, dann weiß der Unrechtsregime, Stasi und das war es schon fast.
Ja.
Also, dass es da Menschen gab, die sehr, sehr differenzierte Entwicklung genommen haben. Aber das wäre jetzt, glaube ich,
mal extra Thema. Ich habe das in meiner politischen Laufbahn immer wieder gemerkt. Ich habe das auch in meiner eigenen Partei gemerkt, dass dieses Verständnis für eine ostdeutsche Biografie, die nun mal eine andere ist als eine westdeutsche, dass das komplett fehlt, auch in Parteien wie der CDU oder meiner Partei in der FDP.
Ja.
Und man muss eben wissen, die Möglichkeit, Vermögen aufzubauen, eine völlig andere.
Ne? Na, vielleicht war das Thema Vermögen gar nicht so vordergründig.
Ja, aber
oder
es auch
ziemlich sicher war es so, weil wir ja eine andere Gesellschaftsordnung aufgebaut haben.
Aber ganz anders. Immer so, ihr habt doch die gleichen Chancen gehabt. Nee, die Frage auch, was Umgang mit Freiheit betrifft. Also zu sagen, jetzt ist hier ein neues System, jetzt fangt nochmal alle von vorne an, 1990. Fangt nochmal von vorne an. Manchmal muss man auch erstmal verstehen und lernen, was Freiheit bedeutet. Dass man im Sinne von Verantwortung, auch Eigenverantwortung, dass Freiheit auch bedeutet, mal zu scheitern und wieder selbst aufzustehen. Und ich meine, wie schlimm finde ich das, dass wir heute noch einen Beauftragten in der Bundesregierung haben, der sich nennt Ostbeauftragter. Das klingt immer so, als würde der Ostdeutsche jemanden brauchen, der ihm irgendwie hilft, durch den Alltag zu kommen. Ja, Infrastrukturbeauftragten, wir haben die gleichen Herausforderungen im Ruhrgebiet.
Also ich brauche niemanden, der sich um mich kümmert. Deswegen werde ich oft auch als Westfrau beschrieben oder ganz verwundert sagen Menschen, wenn ich eine Tagung moderiert habe, am Schluss, wie, sie kommen aus dem Osten.
Ja.
Das soll ein Kompliment sein, ist aber nicht wirklich eins, weil ja dahinter steckt, aus dem Osten, die sind alle ein bisschen doof, die können das nicht so professionell. Also es wäre mal noch ein eigenes Thema mit dem Ostbeauftragten. Da ist schon ein bisschen was dran, 35 Jahre.
Ich empfehle Ihnen ein Gespräch mit meinem Bruder, der ja ein Buch geschrieben hat, wie der Osten Deutschland rettet.
Also Mario Chaya, der ja mal Senator in Berlin war.
Genau, und er hat das Buch geschrieben, unmittelbar nachdem er nicht mehr Generalsekretär an der Seite von Friedrich Merz war. Eben auch sicherlich aus der Perspektive, was ist richtig und was ist falsch, was muss die Union besser machen, um im Osten Deutschlands auch als Partei wieder wählbarer zu werden. Wir sehen das ja jetzt, auch die Landtagswahlen und dergleichen. Da hat ja Politik auch eine Verantwortung und auch ein Versäumnis.
Mir fällt da das Buch von Dirk Oschmann ein, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Das ist jetzt sozusagen wahrscheinlich die komplett andere Sicht auf die Dinge. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen oder schon mal davon gehört haben.
Ja.
Da gibt's eben sehr, sehr verschiedene Sichten auf die Dinge, ganz klar. Lieber Herr Chaya, wir schwenken jetzt mal in Richtung Tod. Ist der Ihnen schon in irgendeiner Weise nah? Also hatten Sie Erfahrungen in der Familie schon mit Tod? Und weswegen ich nach Tod frage, das hat ja auch damit zu tun, dass ich denke, als Atheistin, wenn er kommt, ist es zu spät. Das heißt, bis dahin noch alles machen. beziehungsweise im günstigsten Fall vielleicht sogar noch mal was Neues machen, noch intensiver alles machen. Das ist so meine Herangehensweise an den Tod. Und dann aber schon das Thema Tod als etwas, was dann kommt irgendwann. Bei Ihnen ist noch ganz lange hin, ist völlig klar. Ein 83er Jahrgang. Also ist das schon was, womit Sie sich beschäftigen?
Also ich glaube, Tod hat erstmal grundsätzlich nichts mit dem Alter zu tun. Das ist etwas, was jedem leider schneller passieren kann, als man denkt. Und auch für mich ist es natürlich eine Frage, zunächst aus einem erfreulichen Umstand gewesen, als ich Vater geworden bin, habe ich mich gefragt, was muss ich absichern für meine Familie, für meine Tochter? Was muss ich für ein Testament schreiben? Das sind so noch die Alltagsthemen, womit du dich operativ beschäftigst. Und der Tod meines Vaters im Jahr 2022, das war meine intensivste Erfahrung und auch eine, die über mehrere Tage ging, weil wir ihn begleiten konnten zu Hause, die uns auch als Familie so nah zueinander gebracht hat. Also das sind Momente, die werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen. Auch ein tiefer Moment zwischen meinem Bruder und mir. Wir hatten immer unsere Auf und Abs und natürlich auch politischen Debatten und Auseinandersetzungen. Aber Tod verbindet, vereint und vergessen, das war schon ein sehr intensiver Moment. Und mein Vater, wir haben ihn wirklich 3 Tage rund um die Uhr begleitet. Ich werde das nie vergessen, wie in meiner Zeit, als ich am Bett saß, er dann tatsächlich nochmal die Augen aufgemacht hat und ich ihm gesagt habe, jetzt fangen die Vögel wieder an zu zwitschern. Und ich war so froh, dass er die Augen wieder aufmachte, aber ich wusste gar nicht, dass es das letzte Mal war, dass er die Augen aufgemacht hat und ja, am Ende mir diesen Moment geschenkt hat. Ich konnte noch alle dazu rufen, aber als meine Mutter mir dann sagte, das Erste, was ich gesehen hatte, war sozusagen mein Vater, dass ich ihm die Zunge rausgestreckt habe, als ich zur Welt gekommen bin. Und das Letzte, was er gesehen hat, war wieder dich.
Nun hatten Sie schon erzählt, dass Sie in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen sind, dass Sie das auch sehr geprägt hat.
Ja.
Gibt es für Sie ein Leben nach dem Tod?
Ich glaube schon daran, ja.
Was passiert da? Vermutlich?
Wir haben zum Beispiel auch, als mein Vater verstorben war, haben wir gleich das Fenster geöffnet, damit die Seele raus kann. Und ich glaube schon, dass es einen guten Geist gibt und dass, wie auch immer es ist, wir wissen es nicht. Aber zwischen Himmel und Erde gibt es, glaube ich, mehr, als man sich vorstellen kann.
Gibt es auch schon den Gedanken, wenn es dann wirklich endet, wie das alles so sein könnte, so am Schluss? Ich zum Beispiel empfehle, die eigene Rede vorzubereiten. Auch dann schon in Ihrem Alter langsam anzufangen und zu sagen, Mensch, das hat mein Leben geprägt, da schreibe ich mal ein paar Sachen auf, so ein paar Anekdoten auch, also einfach was Angenehmes. Nicht, er wurde dann und dann geboren, er war ein guter Mensch und sowas, also das nicht. Und ich finde, das kann der Mensch von sich am besten selber machen. Ich habe das mal erlebt, da gab es von einem Journalistenkollegen eben zur Beisetzung, zur Trauerfeier, die eigene Rede. Und das hat mich geflasht, das fand ich toll. Und dann habe ich gesagt, das mache ich für mich auch. Jetzt werde ich öfter gefragt, ob ich sie schon geschrieben habe, dann muss ich immer Nein sagen.
Ja.
Genau, aber ich habe schon so ein paar Eckpunkte, habe ich schon. Es ist ja wie mit dem Schuster, ne? Der hat ja auch die schlechtesten Schuhe, ist ganz klar. Aber wäre das eine Idee zu sagen, dann bin ich der, der zuletzt über sich selbst spricht. Also es ist aufgenommen, mit meiner Hilfe natürlich. Und dann heißt das Ding die Rede meines Lebens.
Und die spielen Sie dann ab?
Na, nicht ich, sondern Ihre Angehörigen.
Ja, genau. Aber
ich bin ja lange tot, wenn Sie sterben. Bei mir ist das dann so, dass das abgespielt werden soll. Weil ich auch die Stimme als ein ganz, ganz wichtiges Element oder eine wichtige Eigenschaft eines Menschen betrachte. Und ich habe das letzte Wort, Herr Chaya. Das passt ja wieder zur dragonischen Eleganz.
Sie hoffen, dass Sie in dem Augenblick das letzte Wort haben.
Ich bestehe darauf.
Gut.
Wäre das eine Idee für Sie?
Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Also, wenn dann deine 8-jährige Tochter auch erlebt, wie im Umfeld der Opa stirbt oder die Tante oder die Frau von einem guten Freund. Der Tod spielt schon auch für ein 8-jähriges Kind eine Rolle, die setzt sich damit auch auseinander. Aber dass ich mir jetzt überlegen würde, schon mal ihren kleinen Zettel in die Hand zu geben und zu sagen, ja, das fände ich ganz gut, wenn... Du das denn so, das ist jetzt nicht mein erster Gedanke.
Das dauert ja auch noch, oder? Man weiß es nicht. Sie gehen hier unten runter. Darf ich verraten, wir sitzen am Kuder.
Ja, das ist ja völlig egal, wo wir sitzen.
Es wäre dann sehr prominent,
wenn wir in der Allee sitzen würden.
Ja, das stimmt. Ja.
So, wir sind alles Menschen und irgendjemand macht einen Fehler im Straßenverkehr oder was auch immer. bei jedem Sport, den ich mache, ob ich reiten gehe, was ich nicht tue, aber viele andere, die vom Pferd fallen oder sonst was.
Sie engagieren sich ja auch für den Sport als Politiker.
Ja.
Sport gegen Gewalt zum Beispiel haben Sie mit initiiert. Was für einen Sport machen Sie?
Ich gehe laufen und am Sonntag, als Marathon war, stehst du dann immer da und denkst, jetzt musst du eigentlich auch mal dafür trainieren. So 42 Kilometer laufen.
Schon mal gemacht?
Nee, ich habe bisher tatsächlich nur eine Halbmarathonstrecke gelaufen, aber noch nicht offiziell Marathon mitgelaufen. Mhm. Aber das Ziel bleibt noch. Meine Tochter will unbedingt laufen. Wenn sie 10 ist, darf sie ja das erste Mal mitlaufen. Also die wird mich in Schuss halten, sodass ich fit bleibe.
Und es steht ja die Abgeordnetenhauswahl.
Was auch ein Marathon ist, meinen Sie. Also ist für alle sicherlich eine sehr anspruchsvolle Wahl. In Zeiten, wo man Politik im Grunde weniger Aufmerksamkeit schenkt und wenn man eher Aufmerksamkeit schenkt, dann eher extrem links oder rechts. Und ich glaube, dass wir in Berlin leider eine sehr polarisierende und polarisierte Wahl erleben werden. Und wieder die Diskussion kriegen zwischen Vermieter und Mieter, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das ist das, was mich eigentlich so ärgert, dass Parteien daraus probieren, politisches Kapital zu schlagen, Interessen gegeneinander zu mobilisieren. Und das, was Berlin eigentlich nicht braucht, ist dieses Gegeneinander, Autofahrer gegen Radfahrer, ne? Wozu? Die können alle im Straßenverkehr ordentlich nebeneinander schnell, sicher von A nach B kommen. Und daran müssen wir politisch arbeiten. So, und das ist auch ein Sport. Ein ziemlicher Langstreckensportpolitik. Wenn ich überlege, wir werden jetzt Ende September den Harald-Juncke-Platz in Berlin einweihen. Ich habe 2023 dazu mit meiner Partei die Initiative ergriffen. Da waren noch alle dagegen. Dann haben wir nach und nach eine Mehrheit dafür angefangen zu erarbeiten. Dann in der BVV und dann war die CDU auf Landesebene dafür. 23 haben wir angefangen. 24, 25.
Ging doch aber schnell.
Ja.
2 Jahre nur.
Schneller als die Dragonischer Eleganz auf ihre Webseite gekommen ist.
Können Sie mal sehen.
So.
Schwarz hören.